Ronja von Rönne, dass sie all das mit Anfang 20 schon erreicht haben. Das muss man in ihrem Fall einfach dazu sagen. Und wahrscheinlich gibt es auch kaum einen Zeitungsartikel oder Radiobeitrag über sie, in dem nicht das Wort jung vorkommt. Nervt das?
Es ist eher surreal, weil man selbst kommt sich ja nie jung vor. Man ist immer am ältesten, als man jemals war und denkt natürlich immer, die Zeit rennt einem eigentlich davon. 25 finde ich allerdings tatsächlich nicht mehr so jung. Da haben irgendwie in anderen Ländern und Zeiten die Leute 3 Kinder und eigentlich ihren Peak erreicht. Bei uns ist ja immer noch eine Phase der Selbstfindung, die ungefähr mittlerweile gefühlt mit 45 aufhört, wenn man in Berlin die Leute sieht, die herumlaufen und ihre Sneaker sammeln und in irgendwelchen CD-Läden herumsteht. Ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr ungeduldig. Deswegen ist viel schnell passiert. Ich kann nicht warten. Deswegen hat das leider mit den Studien auch nicht geklappt, weil die alle 6 Semester gehen sollten und ich spätestens nach 4 dann die Lust verloren habe.
Was haben Sie alles angefangen zu studieren?
Ich habe studiert als erstes Theaterwissenschaft, das vor allem, weil man keinen NC brauchte und kein Bewerbungsverfahren. Dann aber auch festgestellt, dass da eigentlich nur Leute sitzen, die nicht Theaterwissenschaftler, sondern Regisseure, Dramaturgen, Schriftsteller werden wollen und demnach alle sehr unglücklich sind. Es war keine so gute Atmosphäre. Dann bin ich nach Wien gegangen für Publizistik. Während der Einführungsveranstaltung habe ich gesehen, dass da lauter schöne, blond gefärbte Mädchen sitzen und wurden alle nacheinander gefragt, warum studieren sie Publizistik, und jedes sagte, ich möchte PR machen. Ich war total verunsichert. Immer wenn ich verunsichert bin, werde ich oft sehr arrogant. Und dann kam ich dran, so, warum studiere ich Publizistik? Und dann habe ich gesagt, damit die anderen hier später für jemanden PR machen können. In dem Moment war es mir aber schon total unangenehm. Es ist schrecklich. Ich bin dann sofort da raus und Tasche rausgeflogen, alles irgendwie verteilt, dann irgendwie hektisch alles zusammengesucht und rausgegangen und nie wieder in die Uni Wien gegangen. Das war's mit der Publizistikkarriere.
Haben Sie denn jetzt eine PR-Managerin?
Ich habe jetzt eine, ja. Es ist keine von damals und wirkt auch deutlich intelligenter und ruhiger als die sehr aufgeregten 20-Jährigen. Im Nachhinein waren die auch gar nicht so furchterregend, wie es einem damals vorkommt. Aber mir kommen auch immer noch Jugendliche sehr furchterregend vor. Den Komplex habe ich auch nie überwunden.
Es ist jetzt gerade Ihr aktuelles Buch rausgekommen, eine Kolumnensammlung. Und darin schreiben Sie, dass Sie die Kategorie kalendarisches Alter aber auch am liebsten abgeschafft sehen. Was ist denn gerade in diesem Moment, wenn wir hier sitzen, Ihr gefühltes Alter? Ist das eine bessere Kategorie?
Das kommt sehr darauf an, denn ich finde auch, warum ich es abschaffen will, liegt ja nicht nur daran, ich möchte nicht sagen, jeder soll sich so alt fühlen und dann eine Zahl sagen, sondern ich finde die Zahl an sich schwierig, denn morgens, wenn ich aufwache und nicht aufstehen will, fühle ich mich ungefähr so wie mit 8, wenn meine Mutter mich weckt. Und wenn ich dann 2 Stunden später im Zug sitze und alte Uni-Alben höre, bin ich irgendwie wieder wie 20 und dann sitze ich hier und mache ein Interview, das kommt mir dann wieder etwas älter vor. Das heißt, mein Alter schwankt jeden Tag irgendwo zwischen 8 und 80. Wenn ich misanthropisch und onkelige Tageskolumnen schreibe, dann komme ich mir manchmal sehr alt vor. Denn die besseren Zeiten, von denen ich damals immer schreibe, habe ich eigentlich gar nicht erlebt.
Aber ich meine, es ist bei Ihnen ja auch wirklich beeindruckend, dass Sie so viel geschafft haben in dieser Zeit schon. Weil die meisten Leute, die schreiben, haben ja ein abgeschlossenes Studium, dann ein bisschen Berufserfahrung, vielleicht ein Volontariat. Und dann kommen Sie irgendwann mal zu der Welt am Sonntag. Und wenn Sie dann noch viel älter sind, werden Sie dann vielleicht sogar Kolumnistin. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie so jung Kolumnistin der Welt am Sonntag wurden?
Ich habe da eigentlich wirklich gar nicht viel zu beigetragen. Ich habe auch Praktika gemacht früher, da habe ich allerdings vor allem gelernt, was ich nicht werden will, nämlich Praktikantin. Das mit der Welt am Sonntag war, ich hatte einen Blog, Sudelheft heißt der, unter Sudelheft twittere ich auch und bin auf Instagram und hatte diesen Blog, in den ich eigentlich immer nur reingejammert habe. Jammern, also ist für mich eh eine verlorene Kulturtechnik. Schreiben ist für mich eigentlich nur jammern, wenn mir keiner mehr zuhören will. Und dann habe ich eben in die Weiten des Netzes gejammert. Das hat eigentlich niemand gelesen. Der Blog ist, glaube ich, bis heute auch kein besonders erfolgreicher, obwohl er ständig erwähnt wird. Diesen Blog hat aber eine Redakteurin der Welt am Sonntag, Hanna Lühmann, gefunden. Die hat den weitergetragen an die Redaktionsleitung und die hat gesagt, komm zu uns. Ich dachte erst, ich dürfte vielleicht mal einen Artikel für online schreiben und sie meinten, nee, ist gerade eine Stelle frei wegen Schwangerschaft, möchtest du da reinrutschen? Und auf einmal stand ich in Berlin und hatte einen neuen Job und war nicht mehr Studentin. Und ich hatte in der gleichen Woche eine Lektorin kennengelernt, die dann auch, ich unterhielt mich nicht mehr, ich mochte sie sehr gerne. Auf einmal sagte sie, du schreibst ja, weil ich das unangenehm fand, das irgendwie zu erzählen. Und dann sagte sie, du schreibst ja sogar gut und möchtest du nicht mal was Langes Gutes schreiben und möchtest du nicht mal ein Buch schreiben? Und auf einmal hatte ich auch noch einen Buchvertrag. Das sind Dinge und Geschichten, die eigentlich nicht passieren und die mir dann doch einmal passiert sind. Also ich glaube, die Idee, übers Netz entdeckt werden, haben viele und es klappt in allermeisten Fällen nicht und ich finde es bis heute sehr erstaunlich, dass es bei mir geklappt hat. Ich habe nämlich auch überhaupt keine Tipps, wie man Blogs groß kriegt oder sowas. Meiner war nicht groß, als er gefunden wurde.
Aber trotzdem sagen sie ja selber von sich, dass sie keinen Ehrgeiz haben. Wie passt denn das zusammen?
Ehrgeiz theoretisch schon, denn ich mag alle die Nebeneffekte, die Ehrgeiz hat, vor allem die Ergebnisse. Also ich mag Geld verdienen mit dem, was ich mache. Ich mag natürlich, wie jeder Autor, Anerkennung. Am liebsten sollen alle Leute schreiben, ich sei das größte Talent, was jemals einen Stift angefasst hat. All das ist natürlich sehr angenehm. Ich bin nur leider sehr faul. Das trifft es wahrscheinlich eher. Und das glaubt man vielleicht nicht, weil jetzt irgendwie das zweite Buch erscheint und ich 25 bin. Der Trick ist aber, dass ich mir sehr früh etwas gesucht habe, wo ich sehr schnell sein kann. Und gerade beim Schreiben, das kann man gut zu Hause machen, da merkt keiner, wenn man so eine Kolumne in 20 Minuten hinschmiert und dann den restlichen Tag vor Netflix hängt und wenig macht.
Also Schreiben fällt Ihnen einfach komplett leicht, oder?
Es fällt mir überhaupt nicht leicht. Ich kann es, also ich werde auch oft gefragt, ob ich es gerne mache oder ob es mir wichtig ist. Dann denke ich immer nein, weil ich es nicht mache ohne Deadline, nicht wenn ich nicht muss. Also keine Tagebücher, keine Texte, ohne dass ich irgendwie mich dazu genötigt fühle oder vielleicht mal einmal alle 2 Monate dazu zwinge, einen Blogpost zu schreiben. In allermeisten Fällen geht es einfach ohne Deadline nicht, weil ich dann solche Komplexe habe und mir denke, ich kann gar nicht schreiben und ich habe schon wieder verlernt und ich werde nie wieder was Lustiges schreiben. Dass ich es wirklich, und das ist sehr albern und klingt sehr kokett, oder dass ich es wirklich gar nicht in den Griff kriege und erst wenn ich eine Deadline habe, dann habe ich kein Problem mehr mit den Komplexen, sondern mit der Zeit und fange dann irgendwann an zu schreiben.
Wie kommen Sie dann auf die Themen? Also wenn Sie sagen, in 20 Minuten runterschreiben, ist es dann auf einmal wirklich so, da ist die Idee und jetzt schreibe ich das schnell runter, oder?
Das kommt sehr drauf an. Ich bin dann meistens schnell, wenn ich wirklich arbeite, denn dabei vergessen wir so ein bisschen die Zeit, die ich mit Verdrängen verbringe, denn eigentlich beginnt die Zeit schon, wenn ich irgendwie darüber nachdenke und dann lieber abspüle oder irgendwelche anderen Vermeidungsstrategien habe, das Thema 15 Mal google, dabei verwende ich meistens nichts von dem, was ich da lese. Das heißt, damit vergeht eigentlich schon viel Zeit. Aber ich glaube, das ist, obwohl es mir sehr unproduktiv vorkommt und der Selbsthass dann groß wird, schon die Zeit, wo irgendwas Unbewusstes eine Art von Idee entwickelt, die ich später verwende, wenn ich dann tatsächlich schreibe. Und die 20-Minuten-Kolumne klappt manchmal, manchmal klappt sie auch nicht, dann dauert es länger. Und mit den Themen ist auch oft so, dass mein Redaktionsleiter dann anruft montags und sagt, was ist das Thema diese Woche? Und die sagt, ich weiß, ich habe kein Thema, ich habe nie wieder ein Thema, ich habe über alles schon geschrieben. Und dann sagt er, nee, hast du nicht. Und dann sagt er 3 wilde Begriffe und ich assoziiere irgendwas dazu, bis ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, was ich noch nicht weiß oder wo ich noch nicht klar bin. Dann ist da ein Reiz, drüber zu schreiben.
Und ansonsten schreiben Sie ja in Ihrem Blog und auch in der Kolumne fast immer in der Ich-Perspektive und auch über sehr persönliche Dinge, finde ich. Also unglücklich sein, über Therapien, Eifersucht. Und wie viel von Ihnen steckt denn tatsächlich in den Texten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die meisten Kolumnisten, also ob das jetzt ein Martenstein ist oder eigentlich egal wer persönlich schreibt und aus der Ich-Perspektive, wer entwickelt, glaube ich, eine Art von Figur, die er da ist und die bestimmt auch vielleicht zu 70% einem selbst entspricht. Nicht alles, was in dem Buch drinsteht, ist ein wahrer Satz, der tatsächlich mit meinem Leben zu tun hat. Ich tue auch oft so, da steht auch drin, dass ich lange Zeit mit einer Frau verheiratet war. Das ist
ach, das
nicht
stimmt
wahr.
Gar nicht.
Ich bin weder lesbisch noch verheiratet gewesen. Schade eigentlich. Ich hatte keine so interessante Geschichte wie meine Figur da drin. Aber ich fand es nie besonders originell, unglücklich zu sein. Und ich fand es nie besonders originell zu sagen, dass man in Therapie war. Ich finde gerade Panikattacken, deswegen war ich da, die treffen 80% der Menschen irgendwann in ihrem Leben. Es fühlt sich auch nicht an wie eine Angst, sondern es ist ja was sehr Körperliches. Die meisten Männer, die ins Krankenhaus kommen, weil sie denken, sie haben einen Herzinfarkt, haben eine Panikattacke. Also ich fand das nie besonders originell und auch nie besonders mutig, darüber zu schreiben. Was vielleicht das Ziel ist, ist, den Umgangston damit ein bisschen normaler zu machen. Denn ich finde es schon seltsam, das steht auch irgendwo im Buch, dass wenn ich irgendwie ein Essen mache und meine Freunde sagen ab und sagen, sie haben Magen-Darm, ist das eigentlich eine deutlich verstörendere Vorstellung, als wenn sie sagen, ich kann heute nicht, ich hänge seit 3 Tagen in einer depressiven Verstimmung und kann nicht aufstehen. Ich finde beides, der andere Mythos ist ja die andere Richtung, wenn man nicht sagt, reißt euch doch mal zusammen, ist ja zu sagen, das seien besonders tiefsinnige, kluge Menschen. Aber ich glaube und bin fest überzeugt, man kann auch sehr dumm und sehr unglücklich sein.
Ja, Panikattacken, das ist eine Erfahrung, die haben Sie ja in Ihrem Roman verarbeitet. Wir kommen, da leidet die Protagonistin unter Panikattacken. Sie haben das selbst nach dem Abitur erlebt. Was war da denn los?
Ich habe aus Versehen, denn das kann tatsächlich passieren, auf einer Party eine Flasche Orangensaft getrunken und dann rausgefunden, dass in dem Orangensaft, das war mit 17 Orangensaft, LSD für 18 Leute drin ist. Das sollte, glaube ich, eine Art von Party sein, wo ich nicht eingeladen war. Und war dann ziemlich außerhalb der Welt für knapp 2 Tage. Das ging ziemlich lang. Und das ist schon ein ziemlich verstörendes Erlebnis. Ich bin gar nicht dogmatisch anti-Drogen, aber ich glaube, gerade für so etwas sollte man eine gesetzte, fertige Persönlichkeit haben und einen guten Rahmen. Das hatte ich beides nicht. Dann schleudert einen das schon ganz schön raus aus dem Universum, in dem man zuvor war. Es ist schon die komplette Ego-Zerlegung. Und dann bin ich heim und meine Eltern haben gegrillt und ich lag in meinem Bett und hatte das Gefühl, die Decke kommt näher auf mich zu. Dabei war eigentlich die Droge nicht mehr in meinem Körper. Und das hat verstört. Und auf einmal redete ich mir ein, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr, ich kriege keine Luft mehr. Habe aber auch ein halbes Jahr nicht registriert, dass das Panikattacken sind. Ich kannte das schlecht nicht und ich kannte auch eigentlich keine Angst davor. Und habe dann natürlich, das ist ziemlich normal auch bei Panikattacken, mal entwickelt, eine Angst vor der Angst und vor allem möglichen enge Räume, keine Luft, U-Bahn fahren geht nicht mehr, bis es so beschränkend war, dass ich das nicht mehr wollte und dann alles ziemlich rigoros konfrontiert habe mit Tagestickets der MVG. Ja.
Wie war denn dieser erste Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, da ist jetzt was drin, als Sie den Orangensaft getrunken haben?
Also ich hatte den noch in der Hand, als es, glaube ich, der Erste gesagt hat, die Erinnerung daran ist auch schon sehr verschwommen, wo jemand mich anschaut und nur so, Gott. Und dann redeten die erstmal miteinander und ich merke schon, was stimmt nicht und dann so ein bisschen wie so hingelegt und dann merkte ich auf einmal, es gibt diese IKEA-Lampe, ich weiß nicht genau, wie die heißt, die ist so ziemlich verbogen ineinander, so ein Ball, dass die sich auf einmal wunderschön verbiegt. Also es war gar nicht ein purer Horrortrip, es ist trotzdem einfach ein zu großes Erlebnis, um das irgendwie, also es schiebt einen völlig weg, es ist auch nicht nur, dass man irgendwas sieht, sondern es ist einfach, man ist völlig woanders und klettert an irgendwelchen bunten Stäben im Universum herum und ist nicht mehr in irgendeinem Wohnzimmer irgendwo in Bayern. Das heißt, die waren, glaube ich, auch deutlich erfahrener damit, die haben sich dann so ein bisschen um mich gekümmert. Einer fand es lustig, mich zu erschrecken, das fand ich da überhaupt nicht lustig und haben das dann so ein bisschen mitgetragen. Aber ich habe auch leider, wie gesagt, 40 Stunden keine Erinnerungen, die irgendjemand etwas dienen. Ich hatte zwischendurch die Idee, da dachte ich, wenn ich schon mal auf so einer Droge bin, dann sollte ich das alles notieren, weil bestimmt habe ich total gute Einfälle, die ich sonst nie habe. Und am nächsten Tag stand in meinem Notizbuch ziemlich krakelig, boah, ich bin so dicht, das war's.
Ja, daraus kann man eine Kolumne machen, aber braucht man
ein paar Worte mehr. Ja, ich glaube, das war da nicht so viel zu holen.
Wie lange hat das angedauert mit diesen Panikattacken? Wie sind Sie die losgeworden?
Es ging halbes Jahr, bis dann meine Mutter irgendwann, ich habe das meinen Eltern auch irgendwann gesagt, die haben mich sehr frei erzogen. Das heißt, ich wusste schon, dass ich dafür jetzt nicht Hausarrest oder sowas, kannte ich gar nicht, sondern Verständnis bekommen. Und die hat mich dann irgendwann zum Therapeuten geschleppt und gesagt, jetzt geh da mal hin. Ich wollte nicht, hatte keine Lust, ich bin noch nicht verrückt. Und der hat dann gesagt, es sind Panikattacken, du kannst nicht dran sterben, die sind unangenehm, aber sie gehen jedes Mal wieder vorbei. Und selbst wenn du überhaupt keine Luft mehr kriegen würdest, würdest du vielleicht umkippen, aber dann würde sich das so wieder regulieren. Das hat schon mal geholfen, dieses Wissen, dass ich gar nicht so ganz besonders bin und ein besonderer Fall, der sein Leben weggeschmissen hat. Ich hatte natürlich auch totale Schuldgefühle. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben verbaut. Ich kann nichts mehr normal machen, nicht mehr normal in der Schule sitzen, mich auf nichts mehr konzentrieren. Und dieses Wissen, dass man damit ziemlich normal ist und dass sowas vor allem ähnlich wie ein gebrochenes Bein irgendwann wieder weniger wird und weggehen kann, hat ziemlich geholfen. Und dann wollte ich aber schon nicht mehr hingehen. Da dachte ich, okay, ich habe alles kapiert. Habe ich viel gegoogelt und es ist tatsächlich so, das Einzige, wie man Ängste los wird, ist durchzugehen. Und das war sehr unangenehm. Ich habe dann irgendwie, ich konnte auch nicht mehr allein schlafen bei meinem Freund und so und habe mich dann halt irgendwie gezwungen, alleine zu schlafen, gezwungen, U-Bahn zu fahren. Denn ich fand, dass den einzigen Gedanken, der noch schlimmer als Panik war, war, dass ich in meiner Freiheit beschränkt bin, die mein Leben lang eigentlich immer das Wichtigste für mich war.
Sie haben vorhin gesagt, dass ungefähr 70% Ihrer Texte Sie selbst sind. Wie ist das Gefühl, oder ist es nicht merkwürdig, dass sich dann so viele Leser ein Bild von Ihnen machen, das mit Ihrem eigenen Selbstbild gar nicht so viel zu tun hat, oder ist das auch ein Schutz?
Vielleicht halte ich so ein bisschen mit Donald Trump und bin dazu narzisstisch für. Also ich kann mich total schwer einfühlen, in wie etwas ankommt oder sowas. Ich bin da überhaupt nicht strategisch. Und wenn ich es bin, dann funktioniert es auch nicht so richtig. Also kommen dann irgendwie Sachen, bei einem Feminismusartikel ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel dafür. Da wollte ich eigentlich irgendwie eine charmante Kritik am Netzfeminismus äußern und auf einmal stand ich da am Pranger und war irgendwie das Aushängeschild des neuen Antifeminismus und irgendwelche Rechten feierten mich und es war alles total falsch. Also ich habe leider oft einfach kein gutes Gefühl für die Rezeption. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen autistisch, das ist vielleicht aber auch ein bisschen gut, wenn man schreibt, dass es einem so ein bisschen egal ist und es ist mir oft egal, oft genug egal, dass ich noch relativ frei schreiben kann.
Ronja von Rönne ist heute im Talk auf NDR Info und im WDR5-Tischgespräch. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Geschichte mit der Feminismusdebatte, das war in der Welt. Und an einem Tag wurden mehrere Positionen zum Thema Feminismus veröffentlicht. Und auch sie haben einen Text geschrieben und ich glaube, es war ihr dritter Artikel für die Welt überhaupt. Ja. Und bei diesem Artikel haben vor allem zwei Aussagen polarisiert. Sie haben geschrieben, Feminismus ekelt mich an und ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin. Und was passierte dann?
Das ist schon mal besser zusammengefasst als in den meisten Fällen, denn es war tatsächlich im Rahmen einer Debatte. Auf der Zeitungsseite standen also vier Positionen zum Feminismus. Ja, nein, vielleicht, zu der Frage brauchen wir ihn noch. Und ich glaube, weiß ich nicht, oder interessiert mich nicht, war auch noch eine. Und im Rahmen dieser Debatte erschien dieser Artikel erst im Print und es passierte gar nicht viel. Und einzeln sind die aber hintereinander veröffentlicht worden. Die Überschrift zum Beispiel, warum mich der Feminismus anekelt, die ist nicht von mir, sondern von Redakteuren. Das ist ganz oft so bei Zeitungsartikeln, dass die Autoren, wenn sie nicht feste Redakteure sind, diese Überschriften nicht selbst machen und die sich manchmal sehr losreißen von dem Text und was er eigentlich sagen soll. Dann fand ich, natürlich war der brachial formuliert. Ich war so ein bisschen müde des Unifeminismus. Es war so ein sehr enges Korsett und ein sehr enges Weltbild, in dem man die unbedingte Opferposition hatte, in dem man ganz schnell etwas Falsches gesagt hat. Und ständig wurde mir von Frauen gesagt, dass ich unterprivilegiert sei und dass ich Nachteile hätte, obwohl ich das gar nicht so wahnsinnig empfunden habe. Eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte und habe auch oft eher noch das Gefühl, dass es für mich ein Vorteil war. Natürlich gut möglich, dass es nicht für alle ist und ich bin kein Vergewaltigungsopfer und das sind alles wichtige Themen und natürlich sollte man als Frau für die eigenen Interessen einstehen. Das stand für mich auch gar nicht so in Zweifel, trotzdem habe ich mich an sehr vielen und an Ausdrucksweisen vor allem gestoßen und dann einen ziemlich launigen Artikel darüber geschrieben, den dann losgeschickt und auch dazu geschrieben, ich warte auf die Twitter-Welle und dachte, dass so drei Netzfeministen sich aufregen oder mich blockieren und dann wurde es aber irgendwie hochgeschraubt zu einem Orkan und es kam wahnsinnig viel Rückmeldung. Drei Tage später rief irgendwie, morgens aufgewacht, mein der Chefredakteur der Welt am Sonntag rief mich an und sagte, ja, wir haben jetzt Polizeischutz für Sie beantragt, weil ich irgendwelche Morddrohungen offensichtlich bekommen hatte. Den wollte ich aber nicht, das fand ich sehr albern. Ich glaube nicht, dass Leute, die im Internet schreiben, hängt sie doch bitte auf, mit einem Strick vor meiner Haustür stehen. Und es wurde dann sehr, sehr groß. Dann kam die Bachmann-Nominierung. Auf einmal hieß es, es hätte alles was damit zu tun. Geil, geil, geil. Das stimmt überhaupt nicht. Die Nominierung war schon weit vorher, bevor ich überhaupt für die Welt was veröffentlicht hatte. Und dann kam irgendwie alles zusammen. Dabei war noch irgendwie ein Bild. Dann klebte da irgendwie noch Ronja von Rönne mit so einem Bild, wo ich irgendwie ganz gut aussah, war ordentlich Photoshop im Spiel. Und ich glaube, der Jungsein, Arroganzsein, Adelstitel mit drin haben, all das zog sich zusammen und wurde zu einer riesigen Projektionsfläche, auf der einfach mal alle ihre Meinung auskippen konnten. Und das wird im Internet immer irgendjemand. Ich hatte aber trotzdem, und das hat mich auch, glaube ich, gerettet, selbst bei persönlichen Beleidigungen nicht das Gefühl, dass sie was mit mir zu tun haben. Ich nehme Hass nicht ernst von Leuten, mit denen ich nicht Weihnachten feiere.
Blieb es denn bei einer reinen Netzdebatte? Sie haben ja den Polizeischutz abgelehnt, aber wurden Sie auch auf der Straße in Berlin, Ihrer Wahlheimat, irgendwie angesprochen, oder?
Ich mache das eigentlich immer bei Lesungen, dass ich am Ende sage, jetzt bitte Fragen und bitte auch Beleidigungen, denn ich sehe die Leute nie im echten Leben und würde mich freuen, mal zu entgegnen und kontern zu können. Aber es passiert wirklich fast nie. Also ich hatte das ein einziges Mal in Leipzig, da bin ich mit Margarete Stukowski, Berufsfeministin und Spiegel-Online-Kolumnistin und eine gute Freundin von mir, in so eine extrem linke Leipziger Kneipe gegangen. Und da bin ich wirklich reingekommen und ich wusste, boah, die erkennen mich und die Stimmung ist nicht gut. Und dann kam auch diese sehr starke, sehr dicke, kurzgeschorene, furchteinflößende Punkerin auf irgendwie so. Und ich wollte mich hinsetzen und dann stand sie auf und sagte so, an diesem Tisch sitze ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ah, ich bin Ronja und wollte ihr die Hand geben. Und sie hat wirklich den Handschlag verweigert und ging dann weg, obwohl ich das eigentlich ganz interessant gefunden hätte, mich mit ihr mal zu unterhalten. Das war eine der Situationen, wo das mal ins echte Leben übergeschwappt ist. Ansonsten sind die Leute im echten Leben wahnsinnig charmant. Und man darf nicht von dem, was man unter Zeitungsartikeln an Kommentaren liest, glaube ich, auf die Menschheit schließen, sonst wird man unglücklich.
Aber wie schaffen Sie es, diesen Hass von sich fernzuhalten? Weil ich weiß, in Ihrem Blog zum Beispiel löschen Sie ja alle negativen Kommentare auch drunter, weil Sie sagen, es ist mein Wohnzimmer, da soll jetzt keiner irgendwie schreiben, ne, meine Lampe sieht blöd aus oder sowas. Mhm. Also wie schaffen Sie das, emotional von sich wegzuhalten?
Das kommt mit, der Blog ist vielleicht noch was Besonderes, denn der war das Erste, was ich geschrieben habe und ich passe da ein bisschen drauf auf. Auf Facebook zum Beispiel lösche ich solche Kommentare nicht. Es ist wirklich so ein bisschen wie, als wäre das mein Zuhause, da will ich den Dreck nicht stehen haben. Facebook ist so ein bisschen, als würde ich rausgehen, irgendwie auf dem Marktplatz und herumschreien, lest mal, was ich hier zu sagen habe und schaut mal meinen Burger an. Da können die Leute gerne zurückschreien, interessiert mich aber nicht dein Burger, das finde ich in Ordnung. Ich habe einfach wirklich nicht und aufrichtig nicht das Gefühl, dass das viel mit mir zu tun hat. Ich kenne ja das Gefühl, dass man projiziert von mir selbst, dass man Personen aus dem öffentlichen Leben oder sowas für besonders cool oder für nicht besonders cool oder stark oder schwach hält. Und ich glaube, es hat einfach oft gar nicht so viel mit denen zu tun. Vielleicht muss ich das aber auch ein bisschen glauben, um mich selbst zu schützen. Und es wäre ja auch in der Umkehr, der Umkehrschluss ist ja auch, es kommt ja auch andere Sachen, dann schreiben Leute irgendwie, das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Und beides stimmt ja nicht. Und beides ist ja dazwischen. Ich habe nicht das beste Buch geschrieben, was es jemals gab. Nur das Beste dieses Jahr auf jeden Fall. Aber nicht insgesamt. Und ich glaube, das eine erdet einen, das eine lässt einen ein bisschen abheben. Und irgendwo dazwischen muss man begreifen, dass beides leider nicht der Wahrheit entspricht.
Und Sie sollten für diesen Text ja auch den Axel Springer Journalistenpreis bekommen und haben ihn abgelehnt. Warum?
Ich habe ziemlich grün-linke Eltern, die eh schon ein bisschen entsetzt waren, dass ich bei Axel Springer anfange. Und dann habe auch ich mir überlegt, dass wenn beim Wikipedia-Artikel steht, Ronja von Rönne hat für Warum mich der Feminismus anekelt den Axel Springer-Preis bekommen, dass auch ich das nicht so super finde. Davon abgesehen, ich hatte diesen Text so satt, ich fand ihn nie besonders gut. Es war einer, den ich halt so rausgebrüllt habe, der mir gar nicht so am Herzen lag. Ich fand auch, ich habe irgendwie bessere Artikel geschrieben. Ich fand ihn okay geschrieben, aber ich fand es einfach kein Artikel, hinter dem ich so stehen kann. Es waren missverständliche Sätze drin, die ich so nicht meine und bei die ich so auch nicht mehr formulieren würde. Deswegen habe ich ihn abgelehnt, auch ein bisschen, weil ich dann dachte, dann ist die Diskussion vielleicht einfach alle mal vorbei. Dann hat man irgendwie Buße getan. Schönes Preisgeld, was davon auch weg war. Und dann dachte ich, jetzt habe ich aber genug Reue gezeigt für diesen Artikel. Es reicht jetzt auch mal. Und wollte es auch nicht nochmal aufrollen. Also ich wollte dann nicht, dass es nochmal Artikel darüber gibt, dass ich jetzt dafür noch einen Preis kriege und dass das Ganze nochmal anfängt. So, ich bin echt müde mit dieser Thematik und müde darauf zu antworten und müde, mich dafür zu entschuldigen. Aber entschuldigen tue ich mich, glaube ich, nicht dafür. Ich versuche es immer wieder gerade zu rücken, aber es geht einfach nicht gut. Also es lesen einfach 1 Million Leute bei so einem Shitstorm so einen Artikel und bei Radio Info hören diese 1 Million Leute nicht mit. Die andere 1 Million Leute natürlich schon.
Sie haben in Ihrem Text ja auch geschrieben, dass Sie noch nie selbst erlebt haben, dass Frausein ein Nachteil ist. Aber als dann diese Vorwürfe kamen, dass Ihre Chefs Sie dazu gedrängt hätten, diese radikale antifeministische Position zu vertreten, also eine sehr paternalistische Vorgehensweise sozusagen, meinen Sie, diese Vorwürfe hätte es auch gegeben, wenn Sie keine junge, hübsche Frau, sondern sagen wir ein mittelalter, glatzköpfiger Mann gewesen wären, oder?
Da bin ich zum ersten Mal richtig, richtig, richtig sauer geworden. Als auf einmal von Seiten von Frauen und von Feministinnen mir vorgeworfen wurde, was sowas von paternalistisch und übergriffig ist, dass irgendwelche Redakteure mich dazu genötigt hätten. Es ist kein besonders guter Text, aber ich habe ihn vorgeschlagen. Ich habe die Debatte vorgeschlagen. Ich habe diesen Text geschrieben. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, war die Überschrift. Und es gab keinen Redakteur, der gesagt hat, setz dich mal auf den Schoß und Mädchen, schreib uns mal was Geiles irgendwie so dagegen. Das machen wir dann groß. Und dass es gerade von der Seite kommt, die sich dafür einsetzt, dass Frauen für sich sprechen und nicht so paternalistisch von oben behandelt werden, fand ich wirklich unmöglich und disqualifizierte jeden, der das behauptet hat, sofort für mich. Das hat mich wirklich richtig sauer gemacht. Und dieses Frausein einen Nachteil, bin einfach nie davon ausgegangen, dass das Leben nur einfach ist. Ich bin eher davon ausgegangen und wurde auch so erzogen, dass man mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein als Werkzeug ganz gut durchkommt. Und wenn ich durch eine Straße gehe oder blöd angemacht werde oder sowas, dann frisst sich das bei mir ins Hirn nicht fest, weil ich so einfach drüber stehe und das nicht besonders ernst nehme. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, mir wurde das einfach sehr mitgegeben. Ich glaube, es viele Frauen, die zum Beispiel stumm zuschauen, wenn zum Beispiel ihr Kollege eine Gehaltserhöhung kriegt und sie selbst nicht, dass das ein Problem ist und dass es ein Problem ist, was, also ich glaube, emanzipieren, und das ist ein alter Satz, kann man sich nur selbst, aber ich glaube, man kann es auch vor allem seine Kinder. Und ich glaube, da müsste man ansetzen, und das ist das Allerwichtigste, jedem Geschöpf mitzugeben, dass es durchaus das Recht für sich einfordern darf, gleichberechtigt behandelt zu werden. Und ich glaube, das kommt einfach schon viel daher, dass früher nicht so erzogen wurde, dass Mädchen eher zum Ruhigsein und Runterschlucken erzogen wurden. Und das Erbe tragen wir immer noch mit, aber ich glaube, es verschwindet, und es verschwindet immer schneller. Und ich glaube, in 50 Jahren wird es, wir reden jetzt hier von Deutschland, dass Feminismus in der dritten Welt oder in Südamerika was anderes ist, ein völlig anderes Thema, ist völlig klar. Aber hier in Deutschland wird es verschwinden, und wir haben es ja jetzt schon. Jungs brechen eher die Uni ab, Jungs machen seltener das Abi, Jungs sind eher im Gefängnis. Also wenn Geschlechtergerechtigkeit, dann das alles mit einbezieht. Aber ich glaube, auf dem Weg sind wir auf jeden Fall. Und ich glaube, es hat deutlich mehr mit Persönlichkeit zu tun als mit Geschlecht, wo man wann wo landet.
Hat die Geschichte Sie denn vorsichtiger gemacht und Ihr Schreiben beeinflusst?
Ja, das ist leider wahr. Ich habe das erste Buch, nachdem es fertig war, meinem Freund gegeben und gesagt, er soll beim Lektorieren, mein Freund ist auch Autor, er soll beim Lektorieren darauf achten, ob ich aus Versehen was Menschenverachtendes irgendwo hingeschrieben habe. Weil es mir auch einfach passiert, ich hab auch das Gefühl, ich hatte, bin mit einem sehr derben Umgangston aufgewachsen mit meiner Mutter und wurde einfach gesagt, was man dachte. Und es war aber auch sehr klar, dass man auch runterschlucken musste und akzeptieren musste und dann oder auch zurückkontern durfte. Ich durfte auch frech zurück sein. Deswegen habe ich eigentlich eher das Gefühl, das Problem ist nicht, dass ich provoziere, sondern dass andere sich provozieren lassen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern, sich von einem Artikel, der nicht persönlich auf eine Person eingeht, denn das mache ich nie, ich schreibe nie schlecht persönlich über Leute, dass man sich davon so auf den Schlips getreten fühlt. Selbst wenn ich jetzt etwas lese, was wirklich komplett das Gegenteil meiner Meinung darstellt, finde ich das blöde und kann mich vielleicht darüber aufregen und das blöd finden, aber ich fühle mich nicht persönlich davon angegriffen und finde es ehrlich gesagt einfach ein Zeichen von Schwäche, das zu tun. Es wäre, glaube ich, was anderes, wenn ich jetzt schreiben würde, Vergewaltigungsopfer sollen sich mal zusammenreißen. So. Es gibt Grenzen und dann finde ich das sehr richtig, wenn Vergewaltigungsopfer schreiben, vielleicht solltest du lieber nicht mehr in großen Zeitungen publizieren. Aber so ein Artikel war das nicht oder als so ein Artikel empfand ich ihn nicht. Und ich glaube auch, es gab sehr viele sehr coole Feministinnen, die da drüber stehen konnten oder den als Anlass für eine ernsthafte Diskussion nutzen konnten.
Und hat Ihr Freund, der Autor Tilman Ramstedt, was Menschenverachtendes dann gefunden beim Lektorieren, oder?
Ich glaube nicht, aber er hat auch damals, er gibt das bis heute nicht, so hat den Feminismusartikel auch vorher gesehen und fand ihn dann nachher furchtbar. Und war nicht gerade der irgendwie nur hinter einem steht und dabei ist aber so, was passiert hier, wieso wird alles so groß, ich finde den auch nicht gut. Wir haben viel darüber gestritten, nächtelang und vorher eigentlich nicht so viel. Viele Sachen fallen einem echt erst auf, wenn die auf einmal gedruckt stehen oder so vor einem sind und eine Zeile auf dem Computer. Es ist wirklich ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das letzte Buch war sehr handsam. Alles Böse jetzt wieder in diesem.
Und diese ganze Feminismusdebatte, über die wir gerade gesprochen haben, das war vor 2 Jahren. Und das war auch das Jahr, in dem Sie zum Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis nach Klagenfurt eingeladen worden sind. Wie war das? Wie muss man sich diesen Wettbewerb vorstellen?
Wenn man Hunger Games kennt, den Film ungefähr so, man hat eine Arena, schiebt 20 Autoren rein und lässt sie gegeneinander kämpfen. Man ist live im Fernsehen, da sitzen Juroren und die zerfetzen einen live im Fernsehen. Man selbst darf nichts dazu sagen, man sitzt nur ruhig da. Es ist sehr, sehr verpönt, sich dagegen aufzulehnen. Bei mir gab es auch eine, die eröffnet hat eigentlich und gesagt hat, warum sie diesen Text aus welchen Gründen furchtbar findet, die einfach einen groben Fehler hatte, die gesagt hat, es sei wie Faserland. Faserland würde auch in einem Hotel anfangen. Und ich saß da und so, es stimmt einfach nicht, ich kenne dieses Buch, es fängt nicht in einem Hotel an. Und selbst dann reißt man sich zusammen und sagt nichts. Irgendwelche Zuschauer sitzen da. Es hat, als ich da war, irgendwie die ganze Woche gefühlt 40 Grad. Es ist eine enge Stadt, in der man dann, wenn man mal in den See springt, neben einem irgendein anderer Kritiker in hautfarbener, enger Badehose eine Arschbombe ins Wasser neben einen macht. Ich fand es sehr klaustrophobisch. Sehr, sehr anstrengend. Habe auch da kein einziges Interview gegeben und alles abgesagt und mich zurückgezogen. Was man zum Glück da auch macht, ist sich mit Weißweinspritzer so zulöten ab morgens, dass man davon möglichst nichts mehr mitbekommt. Und nach einer Woche reist man ab und verdrängt alles schnell wieder. Außer man hat gewonnen. Dann denkt man sich, Klagenfurt ist die schönste Stadt überhaupt. Es war eigentlich wie eine Woche Urlaub und dann habe ich auch noch 30.000 Euro geschenkt bekommen. Diese Option gibt es auch. Alle Verlierer sind immer nur die, die jammern und da gehöre ich dann mit dazu.
Die Autorin und Bloggerin Ronja von Rönne ist zu Gast im Talk auf NR Info und im WDR 5 Tischgespräch. Und sie hat sich ein Lied ausgesucht, Every Day is Like Sunday von Morrissey. Warum dieses Lied?
Spricht, glaube ich, jedem, der irgendwann mal studiert hat oder rumgehangen hat oder sich irgendwo herumgesucht hat in den Generationen von, ich glaube, 50 bis 20 irgendwo aus der Seele und ist davon abgesehen einfach ein fantastisches Lied, was ich gerne höre.
Again.
Das war der Song Every Day is Like Sunday von Morrissey, dem Sänger der britischen Band The Smiths. Und gewünscht hat sich den Song Ronja von Rönne, die heute zu Gast ist im Talk auf NDR Info und im WDR 5 Tischgespräch. Und jeder Tag ist wie Sonntag. Wie sieht denn ein typischer Ronja von Rönne Sonntag aus?
Wenn es den geben würde, das Problem ist, glaube ich, dass es den nicht gibt. Und dass es mir wie den meisten Freiberuflern massiv an Routine mangelt. Ich glaube, Routine ist so zu Unrecht. Es steht schlecht da. Keiner will Routine haben. Routinierte Leben sind öde. Ich glaube, es gibt schon Sinn, dass man ein bisschen Routine hat und zum Beispiel um eine ähnliche Zeit aufsteht, denn sonst ist man eigentlich immer kaputt oder kann nicht schlafen. Eins von beiden. Und deswegen gibt es den leider gar nicht so richtig. Er fängt wahrscheinlich übermüdet an und endet übermüdet. Dazwischen schreiben, herumgehen. Ich gehe sehr viel herum. Meistens nicht schreiben, darüber nachdenken, dass ich schreiben sollte. Und ich putze ständig meine Wohnung. Es ist sehr, sehr sauber bei mir.
Also ist herumgehen eher so Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder durch Berlin Ihre Wahlheimat?
Manchmal schaffe ich sogar bis auf die Straße. Ja.
Sie sind ja in Berlin geboren und dann aber über Umwege, Bayern, einige abgebrochene Studiengänge, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Sind Sie in Berlin gelandet und fühlen Sie sich dort angekommen?
Ich finde Berlin eine gute Stadt. Ich bin allerdings in meinen Ansprüchen an eine Stadt ein ziemlich typisches Dorfkind. Also ich bin beeindruckt, wenn es ein Kino und ein H&M gibt. Und danach enden meine Ansprüche eigentlich auch schon. Mir reichen da sehr wenig Dinge. Und wenn ich irgendwie den Menschen, den ich liebe, in der Nähe habe und da fußläufig hinlaufen kann, ist das eh das Ziel, wo ich am meisten hingehe. Eine gute Bar brauche ich noch. Der Vorteil ist für mich, ich rauche sehr viel, dass ich in den Berliner Bars noch rauchen darf. Das spricht für Berlin. Meine Ansprüche an eine Stadt sind sehr gering.
Ja, aufgewachsen sind Sie in einem sehr kleinen Dorf in Oberbayern, direkt an der österreichischen Grenze. Das ist schön, etwa bis man 8 ist, haben Sie mal gesagt. Das ist ja nicht so lange. Ihre Eltern sind auch noch zugezogene Rheinländer, also eine ganz andere Mentalität als der Oberbayer an sich. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie nicht wirklich nach Marktgrassau passen?
Leider durch etwas, was sehr gut gemeint war. Ich fand es da immer schon ein bisschen schwierig. Man kriegte das natürlich mit, wenn die Eltern irgendwie zu Hause schimpfen und sagen, das ist katholisch, ist alteingesessen, man kann die Strukturen nicht irgendwie lockern. Und meine Eltern hatten auch die famose Idee, sich dort in der Dorfpolitik zu engagieren. Mein Vater hat eine Partei gegründet, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, irgendwo. UGL hieß sie, Unser Grassau lebt. Das vornehmliche Ziel war, den Bau eines Discounters, eines Pennys zu verhindern. Das vornehmliche Ziel von mir war, in der Schule nicht auf die Fresse zu kriegen. Das hat sich mittelgut vertragen. Es gab dann schon mal in der 4. Klasse, ist einer auf mich zugestimmt, mich umgeschmissen und gesagt, deine Eltern, die wählen die Grünen, die weiß es genau, das haben meine Eltern verzählt. Und dann sowas schmeißt dann erstmal raus. Das heißt, ich bin immer aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass ich nicht so spreche und nicht so bin wie die anderen und nach Gründen gesucht. Ich weiß noch, dass ich im Kindergarten hatte ich eine Liste angefertigt, habe ich drauf gemalt, woran das liegen könnte, dass ich anders bin. Da stand dann irgendwie, weil ich Linkshänderin bin oder weil ich ein Von im Namen habe. Einfach lauter komische Sachen gesucht, die vielleicht dafür sorgen, dass ich da schon das Gefühl hatte, dass ich da nicht reinpasse. Dieses Gefühl zu entwickeln in einem bayerischen Dorf ist allerdings ziemlich einfach für jeden, der nicht schon seit 3 Generationen da wohnt. Das muss man einfach sagen. Es ist wunderschön dort, das ist im Chiemgau, das ist am Chiemsee vor Alpenland. Es sieht wirklich toll aus. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, ist es auch toll. Nach einer Woche weiß ich wieder, warum ich da weg wollte. Und mit 8 bin ich durch Umwege an die Deutsche Oper in Berlin gekommen. Durfte dort eine Hauptrolle spielen in einem Theaterstück. Und auf einmal war irgendwie das Leben morgens zum Bäcker, dann Aufmerksamkeit auf einer wunderschönen riesigen Bühne. Mittags durfte ich Döner essen und Döner weiß ja jeder, das ist das beste Essen der Welt. Und war auf einmal so, ich will nie wieder zurück nach Bayern und ab da war es wirklich vorbei. Und wurde ich auch nach außen getragen, sehr, sehr plakativ darüber geschimpft und so früh wie möglich dann Auslandsaufenthalt in den USA. Und das war immer klar, ich musste auf jeden Fall weg. So heftig wie damals mein Hass war, ich glaube auch während der Pubertät, da war das wirklich heftig, dass ich mich wirklich heftig darüber aufregen konnte, mich völlig fehl am Platz empfand. Aber ich glaube, das ist auch großes Beiwerk der Pubertät gewesen. Denn wenn ich jetzt wiederkomme, dann kann ich das deutlich gelassener sehen und sehe, wie schön das da ist und dass ich morgens einfach aufstehen kann. Und ich bin 2 Minuten in einem Wasser, wo ich reinspringen kann. Das ist fantastisch. Im Winter Skifahren, ich fahre, seit ich 3 bin. Es gibt also sehr viel Gutes, was aber erst jetzt auffällt. Und ich hoffe, mit zunehmendem Alter fallen mir noch viel mehr gute Sachen auf, die mir jetzt noch gar nicht auffallen.
Also kommen Sie jetzt gerne wieder zurück auch?
Ja, zum Zurückkommen ist es wirklich toll. Und ich habe auch meine Familie da. Meine Familie ist eines der wichtigsten Dinge für mich in meinem Leben. Vielleicht das Wichtigste. Und die wiederzusehen und so ist dann jedes Mal groß.
Und Marc Grassau hat Ihnen schon die Ehrenbürgerschaftswürde angetragen, oder?
Es ist viel schlimmer. Es kam nämlich eigentlich die größte Ehre, die jedem Autor in seinem Leben jemals zukommen kann, vor ungefähr einem halben Jahr zu, denn da wurde ich von meiner ehemaligen Schule angefragt, ob ich da nicht lesen möchte. Was Größeres gibt es ja gar nicht. Mein Ethiklehrer, davon damals einer der wenigen engagierten Lehrer von dieser Schule, fragte mich an. Es war alles ausgemacht, Uhrzeit, Datum, alles. 2 Wochen vorher, es war dann schon im Oktober, rief er mich an, sagt vielleicht verdruckst, er müsste die Lesung absagen. Ich so, wieso absagen? Sowas, ja, ja, kann er nicht richtig sagen. Und dann nachgebohrt. Und dann dieses, ja, müsstest du Frau Bader fragen, das ist meine ehemalige Deutschlehrerin. Und dann rief ich sie an und auf einmal stellte sich raus, meine ehemalige Deutschlehrerin, die ich damals auch ganz gerne mochte, 12., 13., sorgte dafür, dass ich da nicht lesen darf, wollte nicht, dass ich in dieser Schule lese.
Mit welcher Begründung?
Sagte irgendwie, es sei keine Literatur, dann schimpfte ich zurück, ich war bei Bachmann, ich wurde in jeder großen Tageszeitung gesprochen, natürlich ist es Literatur, ist vielleicht nicht Goethe, aber es ist vielleicht auch mal toll, wenn die was anderes sehen. Ich hätte mir das damals so gewünscht, dass mal irgendwie Autoren an die Schule kommen und mir irgendwie was anderes aufzeigen, als wir lernen jetzt die Räuber auswendig. Und auf einmal stritt ich mich da mit meiner Lehrerin am Telefon und es war so demütigend, auf einmal verteidigt da man, alles kommt wieder hoch, diese ganzen Komplexe von damals, und verteidigt da vor seinem ehemaligen Lehrer dieses Buch. Dann habe ich den Schulleiter angerufen, der wollte erst nicht rangehen. Dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, ich sei Kalinda Sherman. Das ist die Lieblingsdetektivin von mir aus einer Serie, The Good Wife. Dann wurde ich durchgestellt. Dann fragte ich den noch, was das soll, ob man sich nicht gegen einen seiner Lehrer aufsetzen sollte. Denn ich hatte schon bei Instagram, schrieben mir schon die Schüler, dass sie sich freuen und sowas. Ob man sich da nicht ein bisschen Rückgrat leisten könnte. Dann sagte er einen sehr schönen Satz, den möchte ich ab jetzt auch öfter sagen. Er sagte, ich war mal in Südamerika und die Leute da sagen, ich hätte schon ein bisschen Rückgrat. Völlig aus der Luft gegriffen, komischer Satz. Ich sagte, hä? Ja, aber sie haben doch gerade bewiesen, dass sie überhaupt keinen Rückgrat haben. Die anderen Deutschlehrer, mit einem sind meine Eltern befreundet, hatten davon offensichtlich gar nichts mitbekommen. Wussten nicht, dass es abgesagt war, und war ich völlig demütigend und dann mit denen rumgeschimpft. Und also, ich schreibe einen großen Artikel drüber, das ist natürlich alles dann noch viel demütigender. Ich habe mich dann da schön zurückgezogen. Dann 2 Wochen später eine Einladung bekommen an der Schule, ein paar Kilometer weiter. Das war natürlich toll, da konnte ich auch 1A lästern. Und die waren hinreißend und hatten einen tollen Schulleiter und super engagierte Schüler, die dann irgendwie da eine Bühne gezimmert hatten. Und es war eine fantastische Lesung. Danach alle Selfies machten. Sehr rührend, sehr, sehr, sehr coole Lesung. Und dann war ich wieder ein bisschen versöhnt. Aber ja.
Das. Aber das ist ja wirklich, also ich finde, das ist eine sehr harte Geschichte, wenn die eigene Schule einen dann wieder auslädt.
Ja, also wirklich, und ausladen ohne, also wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt nicht irgendwie irgendein Hassprediger, der sich dann hinstellt, wo man dann sagen kann, das sind so starke Thesen, da können wir wirklich nicht hinterstehen, solche Texte schreibe ich ja gar nicht. Sondern es war wirklich so dieses, nee, so war das noch nie, sowas machen wir nicht, solche Leute kommen hier nicht hin und ehemalige Schüler schon gar nicht und solche, die provoziert haben, schon mal gleich dreimal nicht. Dabei hätte ich eine brave, schöne Lesung gemacht und hätte kein anderes Ziel gehabt, als Leute irgendwie dafür zu begeistern, dass Literatur mehr ist als irgendwelche drögen Texte, die man im Deutschunterricht lesen muss, weil man eine Note dafür bekommt, wofür man am Ende eigentlich nur die Wikipedia-Artikel von liest. Keine Chance. Und dann vor allem von der ehemaligen Lehrerin, das ist wirklich, das ist richtig hart. Und ich habe auch gesagt, es ist richtig hart. Und es gab keinen offensichtlichen Grund, der dafür war, außer wirklich einfach dieses, nee, wir sind Bayern, passiert hier nicht, was hier nicht so war, wird hier nicht passieren. Und das dann wieder so draufgedrückt zu bekommen, war wirklich, als hätte ich diesen Ort nie verlassen. Und also ich wurde so unfassbar wütend. Ich hatte schon wieder vergessen, welche Macht diese pubertäre Wut hat. Aber ich konnte es wirklich sofort verstehen. Ich wollte hin und wollte sie schütteln. Also auch so in diesem alten Komplex von früher, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einfach keinen Zugriff auf Kultur. Und mit Kultur meinte ich nicht Bilder von Torfstechern, die irgendwie in der Sparkasse ausgestellt werden, sondern irgendwie neue Sachen, Theater und Literatur. Und ich hatte einen totalen Hunger darauf und es gab keine Chance, den zu füllen. Man kommt ja auch nicht weg von da, wenn man kein Auto hat. Bis 18 ist einfach keine Chance. Und es wurde mir verweigert. Ich hatte wirklich das Gefühl, es ist ein Nachteil, den ich hatte, den ich später im Studium gespürt habe. Die Schüler aus der Stadt waren schneller im Kopf und waren schlagfertiger und hatten viel mehr kulturelle Bezüge als ich. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich musste das aufarbeiten. Und dass es dann immer noch denen so entzogen wird und als so, ach, ist ja egal, abgetan wird, kam alles hoch.
Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie hat Ihre Familie reagiert? Die wohnt ja noch da, ist sehr liberal, hat ja auch versucht, ihnen diese Kultur ja sehr nahe zu bringen, dass sie mit 8 auf der Bühne stehen durften, dass sie sehr viel gelesen haben immer. Wie hat die darauf reagiert, auf diese Absage, also ihre Eltern?
Dazu muss man wissen, dass vor allem meine Mutter sehr engagiert war, was die komplette Bildung anging. In der Grundschule fand sie die Grundschule so furchtbar, dass sie beschlossen hat, es reicht jetzt, ihr Sohn geht da nicht auch noch hin, ich habe einen 3 Jahre jüngeren Bruder, sie gründet jetzt eine Schule. Die Schule war eine Montessori-Schule, die erstmal nur ein ziemlich vergammeltes Zimmer in der alten Musikschule war. Die Schüler haben, glaube ich, nichts gemacht, außer Fußball und Schach gespielt. Es ging ziemlich drunter und drüber. Mittlerweile ist es eine große Schule geworden, bis zur Mittelstufe, die sehr erfolgreich läuft, die sie leitet. Die hat sich da sehr, sehr durchgebissen. Wollte dann, glaube ich, auch nach der 4. Klasse gern, dass ich, wenn es schon keine Montessori-Schule gab, wenigstens auf die Waldorfschule gehe. Aber auch da war ich in meiner Entscheidung frei. Und als ich gesehen habe, dass sie alle Aquarelle malen müssen, wollte ich auch diese Schule nicht mehr gehen und ließ mich partout nicht überzeugen und wollte unbedingt aufs Regelgymnasium, weil die da Noten hatten. Ich wollte unbedingt Noten haben. Das hatten sie dann nicht. Also auch etwas selbstverschuldet. Und meine Mutter fand solche völlige Unverschämtheit, kennt dann natürlich auch alle, hat dann auch nachgefragt, woran es liegt. Diesen einen befreundeten Lehrer gefragt, der aus allen Wolken fiel, sagte, wie bitte, was, sind nichts davon mitbekommen. Ich hoffe, dass sich die Lehrer immer noch darüber zerwerfen. Ich versuche möglichst viel schlechte Stimmung dort zu machen, die nur eine Rachegelüste sind, ungestillt und werden nie befriedigt werden.
Das halten wir jetzt so fest. Und das aus einer sehr glücklichen Familie, sagen Sie. Was macht denn eine glückliche Familie für Sie aus?
Also erstens sind die klug und clever und schnell im Kopf. Das macht schon mal Kommunikation am Weihnachtsabend deutlich einfacher und sehr direkt. Ich kenne das aus sehr vielen Familien, dass es sehr passiv-aggressiv ist, dass so ganz viel unter der Oberfläche ist, dass Sachen nicht ausgesprochen werden und aber schon so lange nicht ausgesprochen wurden, dass da gar keine Möglichkeit mehr besteht, dass man das gar nicht so richtig aufbrechen kann. Und das hatte ich nie. Ich bin auch sehr frei aufgewachsen. Meine Eltern hatten damals einen VW-Bus. In den Sommerferien war morgens noch nicht klar, in welche Himmelsrichtung wir fahren. Wir sind einfach losgefahren. Und so war ich einfach immer sehr viel ausgesetzt. Und ich glaube, dieses Ausgesetztsein hat mir gut getan. Ich hoffe, es hat mir gut getan und vielleicht kommen auch alle schlechten Seiten und Depressionen und Panikattacken daher. Aber das Gefühl ist, dass mir das gut getan hat. Ich war als Kind total frei, ich durfte mich bewegen, wie ich wollte. Und ich glaube, dieses eigene Grenzen finden und feststellen und vor allem wissen, dass man sich überwinden kann und dass es möglich ist, über Dingen zu stehen und zurückzukontern und scharf zu sein. Das war, glaube ich, vor allem das, was wichtig war. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann wahrscheinlich der Fakt, dass ich irgendwie meine Mutter immer noch als wichtigste Bezugsperson habe, dass ich immer noch sofort anrufe, wenn irgendwie ein Problem ist und ich keine Ahnung habe, wie es weiter angehen soll. Ich glaube, all das. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Meine 89-jährige Oma ist mit drin. Das ist die gute Seele der Familie, die hält alle zusammen, denn sie ist ein durch und durch guter Mensch. An ihr ist nichts schlecht. Sie hat es einfach nicht. Sie ist einfach ein Mensch ohne schlechte Seiten. Sie ist nur rührend. Und selbst die schafft es auf WhatsApp und tippt dann immer irgendwelche wilden Nachrichten, wo sie schreibt, Hilfe, hier kommt immer ein grinsender Smiley, dabei sollte das eine mitleidige Nachricht sein. Es sind lauter 1 Million Kleinigkeiten, glaube ich, die glückliche Familien machen und 1 Million Kleinigkeiten, die unglückliche Familien machen.
Dann freuen wir uns für Sie, Ronja von Rönne, dass Sie aus einer sehr glücklichen Familie kommen. Trotzdem ist Unglücklichsein ja ein Thema, das Sie in Texten beschäftigen. Sie haben auch gerade nochmal Depressionen und Panikattacken angesprochen. In Ihrem neuen Buch, einer Kolumnensammlung, schreiben Sie, angemessen unglücklich zu sein, ist sehr schwierig. Und der Untertitel der Kolumnensammlung lautet sogar Beschwerden ans Leben. Ist denn alles so schlimm?
Das ist ja das große deutsche Missverständnis, dass man für Jammern einen Grund braucht. Das ist eigentlich eher das Gegenteilige. Sobald man einen konkreten Grund hat, braucht man nicht mehr jammern, sondern man hat etwas, was man angehen kann. Es gibt dieses sehr schöne Wort Weltschmerz, was es, glaube ich, auch so nur im Deutschen gibt und was das schön ausdrückt. In Österreich haben sie eine sehr starke, schöne Jammerkultur, finde ich. Gerade die Wiener, die dann beieinander sitzen und schlechte Laune bedeutet nicht ein Affront auf den Gegenüber, sondern es ist ein bisschen Grundstimmung, wird aber auch an sich nicht so ernst genommen und das versuche ich eigentlich genau so zu machen. Denn man hat doch schon ganz oft das Gefühl, allein wenn man irgendwie mit der besten Freundin darüber redet, wie schlimm irgendetwas war, scheint es schon gar nicht mehr so schlimm. Über viele Dinge wird man sich einfach nicht klar, wenn man darüber grübelt, denn Grübeln ist im Kreislaufen und im Kreis läuft man nicht mehr, es reicht schon, wenn man es zu Papier bringt, weil man sich nicht wiederholt und nicht weiterkommt. Deswegen glaube ich, Jammern muss gar nicht produktiv sein und irgendwas erfüllen, sondern Jammern ist Selbstzweck.
Was ist denn ein Thema, das Sie wirklich aufregt, also außer Ihrer alten Schule?
Die alte Schule ist wirklich, gerade ist sie sehr groß. Ich glaube, Angst, und zwar nicht nur die Angst, die man persönlich hat bei Panikattacken, sondern wie Angst gehandelt wird, gerade politisch. Angst wird vorgeschoben, aus Homophobie zum Beispiel ist in allermeisten Gründen einfach keine Angst vor Schwulen, sondern es ist eine Art von schwulen Hass oder eine von einer Art von Diskriminierung. Noch schlimmer ist es bei den ängstlichen Deutschen, den sogenannten besorgten Bürgern, denen ich ihre Besorgnis entweder nicht abkaufe oder denke, ja, wenn du Angst hast, dass dir ein Terrorist in den Kopf schießt, dann sollte man nicht prophylaktischen Pflaster draufkleben und sagen, dann wollen wir keine Anwanderer mehr, sondern dann muss man dich in einen Raum setzen mit drei Flüchtlingen und du setzt dich damit auseinander und konfrontierst dieses Problem, denn es ist ein Problem, was du hast, kein Problem, was echt ist. Denn wir leben in einem sehr sicheren Land und es ist deutlich wahrscheinlicher, vom Weg zur Waschmaschine ins Bad umzukommen, als in Berlin von einem Lastwagen umgefahren zu werden. Und ich finde es gerade politisch extrem schwierig, wenn Parteien wie die AfD für sich sagen, wir nehmen Ängste ernst, denn das tun sie nicht. Sie nutzen Ängste aus und sie instrumentalisieren Ängste und sie kleben auf Ängste Pflaster und wahres Ernstnehmen wäre zu sagen, ja, es tut mir leid, dass ihr da sehr ängstlich seid, das sollte man konfrontieren, vielleicht muss man mehr Kontakt schaffen zwischen den Bürgern eines Landes und den einen oder anderen, die sie aufnehmen. Vielleicht muss man dafür sorgen, dass Integration etwas ist, was nicht nur für die Einwanderer, sondern auch für die Deutschen passiert. Vielleicht muss man da an vielen Schrauben drehen. Es ist nicht zu sagen, okay, dann versperren wir uns jetzt dem ganzen Themenkomplex und auf einmal ist es in Ordnung, menschenverachtende Dinge zu sagen, weil man sie mit der Angst unterschreibt. Das ist etwas, was mich wütend macht und falsch gehandelte Angst sieht man überall. Man sieht sie bei Donald Trump. Man sieht sie an jeder Ecke, im Politischen und im Privaten. Und es ist eine Binsenweisheit, die wahr bleibt, ob man jetzt selber Ängste hat oder ob die politisch sind, dass Ängste nur durch und durchgegangen und konfrontiert werden können, wenn man sie so ernst nimmt und wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt und nicht, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
Haben Sie denn etwas, das Sie jungen Menschen, also Ihrer eigenen Generation quasi, Sie sind 25, gerne mitgeben würden?
Überhaupt nicht. Ich werde auch, öfter heißt es irgendwie Sprachrohr der Generation, was an sich ja schon ein hässlicher Ausdruck ist. Ich bin schon froh, wenn ich für mich selbst sprechen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, couragiert bleiben und den eigenen Ängsten nicht immer zu trauen. Und vielleicht ist das wichtigste Wort für mich trotzdem, Dinge trotzdem zu machen, wenn man irgendwo das Gefühl hat, da ist mehr hinter. Und das gilt für alle, nicht nur für meine Generation.
Sie haben gerade auch Donald Trump angesprochen. Sie haben selbst eine Zeit lang in den USA gelebt. Das war so ein Highschool-Jahr, oder?
Es war das Wahljahr von Obama damals. Das heißt, ich habe die USA in so einem politischen Fieber erlebt. Ich war damals in Mississippi. Ich glaube, meine Gastfamilie waren die einzigen Weißen, die ich kannte, die Obama gewählt haben. Ansonsten schwarz war Obama, weiß war McCain. Das war ganz klar. Es gab an meiner Schule, glaube ich, oder an meiner oder an der Nachbarschule, ich bringe es immer durcheinander, zwei Abschlussbälle, einen für die Schwarzen, einen für die Weißen. Man kann sich nicht vorstellen, wie getrennt das da noch ist. Cafeteria, schwarze Tische, weiße Tische. Also ich habe dieses Land gesehen und ich weiß ganz genau, wie diese Leute sind, die Donald Trump wählen. Das ist nichts, was man irgendwie angehen kann mit Argumenten, um es vorsichtig auszudrücken. Das geht nicht. Also bei denen hört die Argumentation schon da auf, Hillary Clinton ist aber nicht Abtreibungsgegnerin und dann ist es einfach keine Diskussion mehr. Dann ist auch völlig egal, ob Donald Trump irgendwelchen an die Pussy grabbt oder sowas. Die Diskussion ist einfach dort beendet. Oder der feste Glaube, dass alle Demokraten ihnen die Waffen wegnehmen wollen und dann hört die Diskussion auf. Ich war mir auch total sicher, dass er gewinnt, aber es war hier so eine Stimmung von, nee, er schafft's eh nicht, dass ich es irgendwann auch geglaubt habe. Ich bin auch morgens um 4 aufgewacht und so zu meinem Freund geweckt und so, hey, Trump gewinnt. Und es ist schon krass, wie sehr einen das verstört hier drüben.
Und wie hat sie die Zeit da geprägt?
Ich wurde einmal fast erschossen von meinem Gastvater, das ist meine Angebergeschichte. Der war bipolar, manisch-depressiv, hat seine Tabletten abgesetzt, weil es ihm gut ging. Nur dann setzt man ja immer seine Tabletten ab und war auf einmal im Bett und hat geraucht. Das war eh schon seltsam im Schlafzimmer und dann lief Family Guy, er fand die Folge blöd und hat den Fernseher ausgeschossen. Also er hat mit der Knarre in den Fernseher geschossen, dann hat er einen Spiegel geschossen und dann hat er irgendwie auf uns gezielt und dann sind wir alle uns eingesperrt und ich bin dann so ein deutscher Arroganz, man hatte irgendwie überhaupt kein Gefühl für Waffen, da wieder raus, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, der tut sich selbst was an und dann habe ich ein Erinnerungsloch von 10 Minuten, ich habe ihm wohl irgendwas erzählt, auf jeden Fall schmiss er dann die Waffe irgendwie hin und dann kam meine Klinik 2 Wochen wieder, ich habe aber nicht die Gastfamilie gewechselt, ich mochte die so gern. Meinen Eltern habe ich das allerdings erst nach dem Jahr erzählt.
Und hatten Sie wirklich keine Angst, dass Sie zum Raus... Weil eigentlich, man hat eher Angst vor Waffen,
ja,
hier, oder?
Ja, ich hatte es jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich hatte, glaube ich, so große Panik, dass er sich was antut. Ich habe, glaube ich, einfach nicht groß darüber nachgedacht, dass man mit so einer Waffe irgendwie auch anderen was antun kann. Also ich war einfach so ein Automatismus. Deswegen, glaube ich, auch diese Erinnerungslücke, der übernimmt dann irgendwas anderes in solchen Situationen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe oder sowas. Ich weiß nur, dass ich ganz oft please, please, please gesagt habe. einem deutschen Akzent da rumgebettelt habe, dass er die wegwirft. Aber mir war auch total, in der Sekunde, mir war auch total klar, das ist kein Hass, der jetzt irgendwie ausbricht, sondern das ist irgendwie so eine Episode und die kann man runterreden. Und also ich glaube, sonst wäre es was anderes gewesen, wenn das jetzt ein Schüler gewesen wäre, der rumballert, wo das irgendwie woanders herkommt, wäre es, glaube ich, was anderes gewesen als diese Person, die ich erkannte und von der ich wusste, dass das ein guter Typ ist. Der ließ mich immer mit seinem Pickup ohne Führerschein rumfahren, damit hat er mich schon.
Wie war das dann, als er wiederkam?
Voll okay, der hat sich entschuldigt und sehr groß entschuldigt und gesagt, dass er sehr verstehen würde, wenn ich die Gastfamilie wechseln würde, dass er mir dabei auch helfen würde. Und dann habe ich gesagt, möchte ich aber nicht. Und er hat gesagt, er ist wieder eingestellt, so es wird nie mehr passieren und hat seine Waffen auch alle abgegeben an den Nachbarn.
Und es ist dann auch nie wieder passiert. Das ist sehr gut. Ja, was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich? Sie haben schon so viel erreicht, Ronja von Rönne. Das zweite Buch gerade geschrieben. Tausende von Blogtexten und Kolumnen. Was wünschen Sie sich noch?
Vielleicht weniger innerliche Abhängigkeit von Erfolg, von Büchern oder Ähnlichem. Und natürlich neigt man dazu, seinen Selbstwert immer von außen zu messen. Das ist schlecht. Ich wäre froh, wenn ich das einfach loswerden würde, denn dann müsste ich nicht jedes Jahr ein neues Buch schreiben, sondern könnte viel entspannter von meinem Netflix hängen.
Ist denn schon ein neues Buch in Planung, oder?
In sehr grober Planung, in der ich überlege, wieder einen Buchvertrag zu unterschreiben. Ich habe eine grobe Idee und ich merke, ich schreibe es nicht ohne Deadline. Deswegen.
Aber wieder so Richtung Roman oder wieder Kolumnen?
Ja, wahrscheinlich immer so ein Roman. Ich würde es nochmal gern versuchen.
Also wieder eine aufregende Geschichte, weil sich das ja doch deutlich schwerer schreiben lässt als die Kolumnensammlung, wie Sie vorhin verraten haben.
Wohl wahr. Ich finde auch die Kolumnensammlung, also das Buch jetzt, heute ist leider schlecht, ist einfach das bessere Buch, weil ich an jedem der Texte viel mehr gefeilt habe, weil die in sich geschlossen sind, weil die lustiger sind, schärfer sind. Das ist einfach schwieriger bei einem Roman. Aber beim nächsten lasse ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.